Kurdistan, Türkei, Deutschland. Hat der bayerische Innenminister Beckstein Angst, dass er aus der katholischen Kirche exkommuniziert wird? Soweit wird es wohl nicht kommen, aber hetzend und ignorant ist er schon, der bayerische Innenminister. Er hat schließlich Schiss, dass ein Teil der Kirche inzwischen Position gegen die Allmächtigkeit des Staates bezieht. Und deshalb hat er heute mal wieder in Bonn die Sachen auf den Kopf gestellt. Er verdächtigt diejenigen nämlich, die Kirchenasyl gewähren, das staatlich definierte Recht aus den Fugen zu heben und sich anzumaßen, die individuellen Grundsätze zu allgemein verbindlichen Normen zu erheben. Und das ginge ja nicht. So jedenfalls seine Tirade, für die er extra nach Bonn gekommen war, um dort auch noch einmal die harte Linie der bayerischen Regierung vorzustellen, von der einige SPD-regierte Länder ja inzwischen teilweise abgerückt sind. Die Staatsträger also in Argumentationsnöten. Und warum reagieren sie mal wieder so heftig? Wenn allein der katholische Bischof Lehmann in einem Spiegel-Interview davon berichtet, dass es auch möglich sein muss, sich nach reiflicher Überlegung gegen die staatliche Ordnung zu stellen, dann ist natürlich Gefahr im Verzug. Das betrifft sowohl die Frage des Versteckens von Flüchtlingen, die offenbar immer mehr praktiziert wird, wie auch die Frage der Abschiebung von Kurden und Kurdinnen in die Türkei. Beides ist von gleicher Wichtigkeit, gerät aber auch zunehmend in Wahlkampfversuche der herrschenden Parteien. Staatliche Flüchtlingspolitik steht ebenso in der Kritik wie das Verhältnis in Bonn zu der türkischen Militärpolitik gegenüber der kurdischen Bevölkerung. Wir sprachen heute mit Udo Steinbach aus Hamburg vom Orient-Institut. Er ist im März auf einem Kongress in Brüssel gewesen, auf dem über den Nordwesten Kurdistan referiert wurde. Unter anderem wurden dort auch Vorschläge für eine Lösung vorgetragen. Zum Beispiel wurde eine Lösung innerhalb des türkischen Staatsgebietes vorgeschlagen, dass ein Dialog befürwortet wird, dass nach einem beiderseitigen Waffenstillstand auch Gespräche über Lösungsmöglichkeiten unter internationaler Beobachtung stattfinden sollen. Udo Steinbach war zu dieser Konferenz eingeladen. Seine Bewertung.
Zunächst einmal ist es ja noch kein wirklich konkreter Friedensvorschlag. Es ist zunächst ein Angebot an die Türken, nämlich den Kampf einzustellen unter bestimmten Bedingungen, Verhandlungen zu akzeptieren, wobei die Bedingungen auch nicht ganz klar gemacht werden, vor allen Dingen auch nicht gesagt wird, mit wem konkret verhandelt werden soll. Und es wird etwas ganz Wichtiges von der inhaltlichen Seite her gesagt, nämlich, dass man nicht unbedingt mehr darauf aus ist, einen eigenen kurdischen Staat zu gründen, auf Separatismus also, sondern dass man anerkennt, dass Türken und Kurden durch die Geschichte der letzten 1000 Jahre zusammengelebt haben und dies gewissermaßen die Voraussetzung dafür ist, dass man unter verhandelten Bedingungen auch weiterhin beieinander bleibt. Das ist ganz wichtig, denn es ist klar, dass die türkische Regierung mit niemandem, ob die PKK oder irgendeine andere kurdische Organisation, über einen eigenen kurdischen Staat, über Sezession, über Separatismus, also über Trennung von der Türkei verhandeln würde.
Das heißt, Sie halten es überhaupt nicht für realistisch oder vorstellbar, dass es ein unabhängiges Kurdistan aus den 4 verschiedenen umliegenden Gebieten geben könnte?
Ich denke, das kann man wirklich für den Augenblick und auf absehbare Zeit ausschließen. Und das Interessante an diesem Brüsseler Vorschlag und überhaupt diese ganze Brüsseler Konferenz, die war bemerkenswert. Das Interessante daran ist ja, dass man dieses Ziel, nämlich der Gründung des Kurdenstaates, aufgibt und dass man die Perspektive eines weiteren Zusammenlebens mit den Türken ins Auge fasst. Wobei natürlich dann gesagt werden muss, und das kann nicht Gegenstand eines solchen Aufrufes sein, das wäre dann Gegenstand der Verhandlungen, unter welchen Bedingungen man zusammenlebt, was staatsrechtlich gewissermaßen die Konstruktion wäre, was von türkischer Seite von der Regierung angeboten werden müsste. Das ist alles offen und das scheint mir sehr bemerkenswert zu sein, dass man von Separatismus Abstand nimmt. Denn wie gesagt, dazu gibt es keine Chance.
Gesetzt den Fall, es gäbe diese Kooperation unter den verschiedenen kurdischen Organisationen, hielten Sie es denn dann für möglich, dass es ein unabhängiges Kurdistan geben könnte?
Nein, das halte ich für im Augenblick für völlig illusorisch. Es lohnt sich gar nicht, darüber zu sprechen. Deswegen nicht, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Die Voraussetzungen sind nicht gegeben auf der Ebene der Regierungen, die ganz klar gemacht haben, dass sie das nicht akzeptieren werden, die auch miteinander kooperieren werden. Es gibt ja enge Kontakte diesbezüglich zwischen Ankara, Bagdad und Iran. Man ist ansonsten ziemlich zerstritten. Man hat sehr unterschiedliche Interessen, sehr unterschiedliche politische Systeme. Aber was die kurdische Frage betrifft, da ist man doch auf Seiten der Regierungen ganz knallhart und sagt, alle sezessionistischen Bestrebungen werden bekämpft. Dies ist die eine Seite, die man sehen muss. Das ist die Entschlossenheit der Regime in der Region. Die Entschlossenheit, die ja auch vom Ausland unterstützt wird. Weder in Europa noch von Seiten der Vereinigten Staaten noch von anderen größeren Mächten gibt es Unterstützungen in Richtung auf einen eigenen kurdischen Staat. Dies also ist die eine Seite. Die andere Seite, ich habe das schon angedeutet, Die Kurden sind bis auf Weiteres politisch äußerst zerstritten. Wir haben in diesen Tagen wieder schreckliche Auseinandersetzungen im Irak selber gehabt. Dort würde man annehmen, sitzen ja alle im selben Boot gegen Saddam. Und gleichsam wird dort ständig irgendwie auch militärisch gegeneinander vorgegangen. Da gibt es fundamentalistische kurdische Organisationen und die beiden größten kurdischen Organisationen, die beiden, wenn Sie so wollen, staatstragenden kurdischen Organisationen im nördlichen Irak, die Patriotische Union Kurdistans und die Demokratische Partei Kurdistans im Irak, die haben mittlerweile, haben in den letzten Tagen wieder gekämpft. Also Realismus ist angesagt, das, was machbar ist, sollte man machen. Die Frage ist nur, wie kann man in einen politischen Prozess eintreten? Das ist die entscheidende Frage.
Noch einmal zurück zu der Kurdistan-Konferenz in Brüssel. Dort ist, wie Sie sagen, ein positiver Schritt gemacht worden seitens der PKK, der allerdings unmittelbar von der türkischen Regierung abgelehnt worden ist. Wer ist am Zug jetzt?
Die türkische Seite ist am Zug. Daran kann keine Frage sein, dass die Türken keine Ultimaten akzeptieren. Das kann man sich ja politisch vorstellen. Das ist genauso wenig vorstellbar, wie die israelische Regierung jemals ein Ultimatum von Seiten der PLO akzeptiert hätte. Aber was die türkische Regierung tun muss, ist, dass sie gleichsam den Vorschlag der PKK akzeptiert, nämlich in Richtung auf eine neue staatliche Struktur nachzudenken, in Richtung auf ein neues Nebeneinander von Türken und Kurden nachzudenken. Jetzt hat man die türkische Regierung sagt, wir sind die Regierung der Türkei und im Übrigen gibt es ja auch in der Türkei nur Türken, es gibt da keine Kurden und ich weiß nicht, was man da alles argumentiert. Dies ist eben eine Position, von der man langsam heruntergehen muss und was die türkische Seite zum gegenwärtigen Zeitpunkt tun müsste, ist ein politisches Signal ihrerseits zu setzen, dass sie bereit ist, gleichsam über neue Formen des Zusammenlebens, des kulturellen Zusammenlebens, des politischen Zusammenlebens und des wirtschaftlichen Zusammenlebens in der Türkei nachzudenken, um mit den Kurden in einen Verhandlungsprozess einzutreten. Und das hat die türkische Regierung praktisch in den letzten 12 Monaten, seit März 1993, seit also dem ersten Waffenstillstandsangebot der PKK, nicht getan. Sie hat nicht konstruktiv reagiert, sie hat negativ reagiert. Sie hat alle derartigen Ansinnen zurückgewiesen, sie hat sie zum Teil militärisch unterminiert und am Ende setzt sie eben nach wie vor auf den bewaffneten Kampf, sodass man ihre Frage nach, was muss eigentlich nun geschehen, ist die türkische Regierung am Zuge, beantworten müsste. Ja, sie ist am Zuge, wenn auch natürlich von Seiten der türkischen Regierung bis auf Weiteres nicht erwartet werden kann, dass sie ihrerseits mit einem konkreten Plan kommt. Aber sie müsste ein Signal setzen.
Die türkische Seite versuchte, eine militärische Operation gegen die PKK durchzuführen mit dem Ziel der Auslöschung. Halten Sie das für realistisch?
Auch nicht mehr. Das versucht man ja nun schon seit vielen Jahren mit immer wachsender Tendenz, mit immer brutalerer Eskalation. 1984, als die ersten Attentate im Südosten stattfanden, da meinte der damalige türkische Staatspräsident, Ex-General Kenan Evren, das sei eine Sache von Tagen, das würde man lösen. Und seither verschiebt man diese Lösung immer wieder, diese militärische. Man kriegt das nicht in den Griff, man kann es auch nicht mehr in den Griff kriegen. Und zwar das aus zwei Gründen nicht. Einmal, weil das, was 1984 begann, der bewaffnete Kampf einer kurdischen Terrororganisation, weil dieser bewaffnete Kampf mittlerweile sich ausgedehnt hat. Der bewaffnete Kampf ist nicht mehr nur der Kampf der PKK, einer militanten Organisation, sondern die Sache der PKK, nämlich einen neuen Status für die Kurden in der Türkei zu finden. Diese Sache der PKK wird mehr und mehr Anliegen vieler Kurden. Das heißt, ein Prozess der Sympathisierung in Kurdistan hat stattgefunden. Und wenn sie auch die PKK militärisch bekämpfen, wenn sie einen Kopf abschlagen, wachsen andere Köpfe nach. Sie können am Ende nicht mehr die gesamte Bevölkerung im Südosten bekämpfen, die in der einen oder anderen Weise des Näheren oder des Weiteren doch irgendwo mit der PKK sympathisiert. Und das Zweite ist, dass sie hier im Südosten der Türkei eine intensive äußere Einmischung haben. Dieser Südosten der Türkei, das ist nicht irgendein Stück Land, sondern hier haben viele auswärtige Mächte ihr Interesse. Die arabischen Mächte haben ihr Interesse, da mitzukochen. Die Sowjetunion, die ehemalige Sowjetunion, jetzt die Russland hat ein gewisses Interesse, da destabilisierend zu wirken, um die Türken davon abzuhalten, in Zentralasien eine größere Rolle zu spielen. Die Islamische Republik Iran, die selbst ein Kurdenproblem hat, möchte aber gleichwohl auch über das Kurdenproblem zur Schwächung von Ankara beitragen. Das ist also ein gewaltiger Topf, der da kocht, in dem viele Köche von außen herumrühren, mit keinem anderen Ziel als der türkischen Regierung, dem türkischen Staat Probleme zu machen. Und da findet eine Bewegung wie die PKK und eine kulturelle und politische Bewegung wie die Bewegung der Kurden, die finden immer Kräfte von außen, die da Mischung auch auf lange Sicht sehr illusorisch.
Noch eine Frage zu den Beziehungen Deutschland-Türkei oder Bonn-Ankara. Sie verfügen über relativ gute Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Was könnte die deutsche Regierung machen, um auf die Türkei, türkische Regierung, in der Weise einzuwirken, dass dort ein Schritt vorangemacht wird?
Sie haben recht, der Bundesrepublik Deutschland kommt in dieser Angelegenheit ein besonderes Gewicht zu. Nicht zuletzt natürlich auch schon mal vor dem Hintergrund der Tatsache, dass wir Deutsche ja am meisten betroffen sind mit der starken kurdischen Bevölkerung in Deutschland, die sich ja mit der Sache der PKK in wachsendem Maße, wie wir gesehen haben, solidarisiert. Die deutsche Regierung hat also ein Interesse und sie hat auch eine Verantwortung vor dem Hintergrund der sehr engen geschichtlichen Beziehungen, politischen Beziehungen, auch der sehr guten wirtschaftlichen Kontakte, die man hat. Bonn hat diese Verantwortung in den letzten 2 Jahren nur zögerlich ergriffen. Man ist verunsichert, wie weit man in Ankara gehen kann. Man hat verschiedene Initiativen unternommen, das ist keine Frage. Als man die PKK verboten hat im letzten November hier in Deutschland, hat man versucht, die Türken zu einer politischen Geste zu bewirken. Das hat nicht geklappt. Anderes hat man versucht. Aber alles in allem ist man einfach zu zaghaft gewesen. Man muss jetzt vor dem Hintergrund der Größe des Problems, vor dem Hintergrund auch des deutschen Interesses in Ankara nachdrücklicher auftreten. Man wird vielleicht sogar eine Art Druck ausüben müssen. Und mir scheint, dass man da nicht genug getan hat. Ich denke, was in der letzten Zeit eine falsche Politik war, das ist, dass man fortgesetzt Waffen geliefert hat. Diese Waffenlieferungen, egal wo die deutschen Waffen eingesetzt werden, ob an den Grenzen oder ob im Südosten in Kurdistan, die deutschen Waffenlieferungen müssen einfach aufhören. Und die türkische Seite muss wissen, dass sie es mit einer entschlossenen deutschen Regierung zu tun hat, der daran gelegen ist, dass die Türken, dass Ankara, dass die türkische Regierung politische Schritte unternimmt.
Wer ist der stärkere Faktor in dieser Beziehung, Deutschland-Türkei?
Das ist nicht leicht zu sagen, aber ich glaube, dass die türkische Regierung sich nicht leisten kann, in der Zukunft sich weiter zu isolieren, nicht nur gegenüber Deutschland, sondern Deutschland ist ja nur ein Teil der Europäischen Union und auch in Europa wächst das Unbehagen über die Dinge in der Türkei in wachsendem Maße. Die Türkei ist wirtschaftlich in einer tiefen Krise. Sie ist also auf die internationale Gemeinschaft angewiesen. Und auch Amerika, ein bislang noch enger Alliierter der türkischen Regierung, auch die Amerikaner zeigen Anzeichen, dass sie die Dinge, die in der Osttürkei sich entwickelt haben, nicht länger akzeptieren. Also ich würde meinen, wenn die türkische Seite eine nüchterne Bilanz zieht, wo sie steht, welche Kräfte sie hat, welche Potenziale sie hat, dann wird sie auf keinen Fall diesen Faktor ignorieren dürfen, nämlich die wachsende Isolierung innerhalb der internationalen Gemeinschaft.